Ja, guten Morgen. Ich freue mich ganz arg, mal wieder in Schwendi zu sein, nach langer, langer Zeit. Oh, das ist, danke, das ist wirklich befreiend. Also ich freue mich ganz arg, dass ich oder wir auch wieder mal unter euch seid, nach langer Zeit bei strahlendem Sonnenschein hierher zu fahren, wieder alte, bekannte Gesichter zu sehen. Wirklich ganz arg schön. Und ich möchte zu Anfang jetzt noch beten. Vielleicht stehen wir kurz nochmal auf dazu. Vater im Himmel, wir danken dir für dein kostbares Wort. Wir danken dir, dass du mit deinem Wort zu uns redest, auch heute Morgen. Und wir bitten, dass du unsere Herzen dafür weit machst, dass du sie öffnest, dass dein Wort eindringen kann, dass du mit uns reden kannst, uns verändern kannst. Dass wir auf deinen Wegen gehen, dass unser Herz für dich schlägt und wir mit dir leben, jeden Tag, jede Stunde. Segne du jetzt doch bitte diese Zeit. Amen.
Amen.
Ich fahre immer wieder mit dem Bus zur Arbeit, besonders im Winterhalbjahr. Und an einem Tag, wie es so ist, in dem Bus, alle sitzen mit ihrem Smartphone, halb schlafend, noch auf ihrem Platz, da ändert sich die Situation schlagartig. Und zwar gibt es da eine Haltestelle beim Übernachtungswohnheim und da stieg dann so ein Obdachloser ein und der war ziemlich verwahrlost. Der hatte zerschlissene Kleidung an. Dann kam noch dazu, dass sich jetzt plötzlich ein ziemlich übler Geruch im Bus ausgebreitet hat und die Leute die Nase rümpften. Und jeder hat gehofft, dass er nur möglichst weit weg von ihm bleibt, dass er möglichst am anderen Ende vom Bus bleibt. Und was passiert? Er setzt sich tatsächlich mir gegenüber auf die Sitzbank. Was denkt ihr, was jetzt durch meinen Kopf gegangen ist? Das hat gerade noch gefehlt. Den Gestank halte ich nicht aus. Der unangenehm stinkende Mensch muss der jetzt ausgerechnet in dem Bus fahren, in dem ich auch drin bin. Und wahrscheinlich fährt er sogar noch schwarz und müsste rausgeschmissen werden. All diese Gedanken sind in mir hochgegangen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch kennt. Ich bin immer wieder beschämt darüber, wie lieblos, hart, unbarmherzig ich gegenüber meinen Mitmenschen sein kann. Oft sogar meinen Nächsten, meiner Frau gegenüber, meinen Arbeitskollegen oder sogar meinen Glaubensgeschwistern gegenüber. Und weil ich vermute, dass es ihr auch kennt, das seht ihr alle viel besser wie ich, möchte ich heute aus der Bergpredigt mit euch nachdenken, wo Jesus seine Jünger lehrt, Matthäus 5, Vers 7, ein Vers, ihr könnt ihn gerne auch mit aufschlagen. Jesus sagt, glückselig sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Wichtig ist es, um die Glückseligpreisungen in der Bergpredigt richtig zu verstehen, müssen wir wissen, dass es sich hier nicht um Bedingungen handelt, die Jesus stellt, die wir erfüllen müssen, damit er uns annimmt, dass wir durch eigene Leistung ins Reich Gottes hineinkommen. Nein, wenn wir die Seligpreisungen lesen, müssen wir immer wieder daran denken, dass es sich um wichtige Wesenseigenschaften, Charaktereigenschaften handelt, von denen wir, die wir durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus von Neuem geboren wurden, Kinder Gottes geworden sind, jetzt seinem ewigen herrlichen Reich gehören dürfen und dass wir als seine Kinder, als Gottes Kinder, immer mehr und mehr seine Wesenseigenschaften in unserem Leben ausstrahlen, weitergeben sollen, dass diese Wesenseigenschaften in uns drin sind, dass wir sie widerspiegeln. Und es soll sichtbar werden, dass wir Kinder Gottes sind, unseres himmlischen Vaters, auch in unserem alltäglichen Leben mit unseren Mitmenschen. Und ich habe auch im Internet ein bisschen über Gemeinde geschaut, und da habt ihr ja die Jahreslosung, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Passt eigentlich ganz gut. auch heute Morgen, wenn Jesus jetzt sagt, glückselig sind die Barmherzigen, dann fordert er uns heraus, beziehungsweise sollen wir darüber nachdenken, dass wie unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen von Barmherzigkeit geprägt sein sollen. Und so will ich einfach erst einmal fragen, was bedeutet es überhaupt, barmherzig zu sein? Was bedeutet das Wort Barmherzigkeit? Wir kennen gewöhnlich drei Wörter, die in der Bedeutung sehr ähnlich sind. Das sind diese Worte Barmherzigkeit, Mitleid, Erbarmen. Das kennen wir in unserer Sprache. Und Matthäus 5, Vers 7, wo Jesus sagt, glückselig die Barmherzigen, ist mit Barmherzigkeit ein viel ausdrucksstärkeres Wort als nur einfach nur Mitleid und Erbarmen gemeint. Diese Barmherzigkeit, da dreht sich nicht nur um Gefühle, die wir haben, also eben Mitleid für jemand empfinden oder voller Erbarmen sein, sondern es geht bei diesem Wort auch um Taten. Also das ist verbunden mit Taten, es ist ein aktives Mitleid, es ist ein Mitleid in Aktion, Mitleid, das mich zum Handeln und Helfen bewegt. Und die beste Veranschaulichung dazu finden wir, das könnt ihr euch wahrscheinlich selber denken, in der Geschichte vom barmherzigen Samariter. In Lukas 10, Vers 30 bis 37, auf die wohl eher provokativ gestellte Frage von dem Gesetzesgelehrten, und wer ist denn nun mein Nächster? Wahrscheinlich will er sich eine Hintertür schaffen, erzählt Jesus dann dieses Gleichnis von diesem Mann, der unter die Räuber geraten war, der übel zugerichtet, halbtot dort an der Straße zwischen Jericho und Jerusalem lag. Und weder der Priester noch der Levit, die da vorbeigehen und ihn liegen sehen, halfen ihm nicht. Obwohl sie streng religiöse Menschen waren, sie machen um diesen elenden Menschen einen riesengroßen Bogen. Weit weg. Und dann erst ein Samariter, der erwies ihm dann diese Barmherzigkeit. In Vers 33 in Lukas 10 heißt es, und der Vers bewegt mich immer wieder, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Das macht das Herz von dem barmherzigen Samariter aus im Vergleich zu den Levit und diesem Priester. Also das heißt, dieser Samariter hat ein tiefes Erbarmen, ein tiefes Mitgefühl über dieser Not, die er jetzt vor sich sieht. Aber bei diesem Samariter blieb es eben nicht nur bei dem Gefühl von dem Mitleid, sondern er hat seinem Gefühl Taten folgen lassen. Lukas 10, Vers 34 bis 35. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus, gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn. Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich bezahlen, wenn ich zurückkomme. Und jetzt fragt dann Jesus, nachdem er dieses Gleichnis erzählt hat, den Gesetzesgelehrten, was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Und er kennt die Antwort in Lukas 10, Vers 37, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Also der die Barmherzigkeit an ihm übte. Und versteht ihr jetzt den feinen Unterschied zwischen Mitleid, nur ein Gefühl, sondern auch von Barmherzigkeit einem Gefühl, das zu einer Tat führt, das zur aktiven Hilfe führt. Mitleid in Aktion. Die Not meines Nächsten lässt mich nicht kalt, sie bewegt mich innerlich, aber sie wird auch zur helfenden Tat. ganz praktisch. Also diese Barmherzigkeit äußert sich auf zweierlei Weise. Zum einen bewirkt sie, dass wir uns um seelische und körperliche Bedürfnisse von unserem Nächsten ganz praktisch kümmern, so wie das der Samariter in dem Gleichnis tut. Aber es gibt noch einen weiteren wichtigen Aspekt, den wir dann später als zweiten Punkt noch anschauen wollen. Barmherzigkeit führt auch dazu, dass wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Also zunächst wollen wir uns jetzt mit dem damit befassen, was die Bibel über unsere Pflicht sagt, Menschen in Not zu helfen. Wir finden im Alten und Neuen Testament enorm viele Stellen, wo es um das Thema Barmherzigkeit geht, um Barmherzigkeit üben, ganz praktisch geht. Ich kann euch nur das empfehlen, mal das daheim mal genauer zu studieren. Es gibt ganz viele Bibelstellen, könnte man ganz lang drüber reden. Ich habe jetzt nur ein Beispiel herausgesucht heute Morgen, das ist 3. Mose 19, die Verse 9 bis 10. 3. Mose 19, die Verse 9 bis 10. Geht es um Barmherzigkeit üben. Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und darfst keine Nachlese deiner Ernte halten. Und in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen und die abgefallenen Beeren deines Weinbergs sollst du nicht auflesen. Für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Man kann so sagen, weil ich der Herr, euer Gott bin, sollst du ein Herz für die Armen und Elenden haben. Das soll ein Kennzeichen sein des Volkes Gottes. Also auch schon im Alten Testament. Und ich finde, die schönste Veranschaulichung dazu ist das Buch Ruth. Es ist total gottlose Zeit. Aber dieser Boas, wie er sich um die Ruth und die Noemi kümmert, die völlig verarmt waren, das muss unser Herz auch öffnen, dass es heißt, Barmherzigkeit zu erweisen, auch in gottlosen Zeiten, dass wir da gefordert sind als Kinder Gottes. Und auch im Neuen Testament fordert uns der Apostel Paulus dazu auf, zur tätigen Nächstenliebe. In Galater 6, Vers 9 bis 10. Galater 6, Vers 9 bis 10. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Das ist ein Imperativ, Befehl oder Befehlsform. Lasst uns im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Also ein dringender Appell an uns. Ich kenne euch nicht, ihr seid wahrscheinlich schon sehr fleißig im Barmherzigkeit üben, aber wir brauchen immer wieder diese Erinnerung, dass wir Gutes tun sollen. Das ist so unser Wesen sein, dass wir Gutes tun wollen, weil wir Christus ähnlicher werden wollet. Und ich finde eine wichtige Bibelstelle für praktische Hilfe, vielleicht sogar die Bibelstelle, ist der 2. Korintherbrief, Kapitel 8 und Kapitel 9. Diese Bibelstelle wird oft in den Predigten verwendet, um uns zu motivieren zum Spenden für die Gemeinde, für die Mission. Ihr kennt alle den bekannten Vers daraus, 2. Korinther 9, Vers 7, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Fröhliche Geber liebt Gott. Aber wisst ihr genau, um was es an dieser Stelle geht? Paulus fordert die Korinther dazu auf, Geld an Menschen zu schicken, die Not leiden, an Menschen, die sie noch nie gesehen haben, nämlich an die verarmten Christen in Jerusalem, die wegen ihres Glaubens an Jesus verfolgt wurden. Und es ist beeindruckend, also mich beeindruckt die Stelle total, muss ich sagen, wie diese Gemeinden in Mazedonien als Musterbeispiel für tätige Barmherzigkeit, für Mitleid in Aktion uns vor Augen gestellt werden, bis zum heutigen Tag, ist schon Jahrhunderte her. Wir lesen dort in 2. Korinther 8, wie sie trotz eigener Armut unbedingt notleidenden Christen in Jerusalem geholfen haben. Und 2. Korinther 8, Vers 3 muss uns auch bewegen. Da sagt der Paulus, denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig und baten uns mit viel Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Not der Gläubigen in Jerusalem hat die Gemeinden in Mazedonien so bewegt, dass sie nicht anders konnten, als tatkräftig zu helfen, über ihr Vermögen hinaus. Der Paulus hat ja schon gesagt, ihr braucht nicht so viel geben. Und sagen, bitte, wir wollen mehr geben. Das ist Barmherzigkeit in Aktion. Also die Bibel malt uns das vor Augen. Und ich glaube auch, obwohl wir heute Sozialsysteme haben in unserem Land, will Gott uns in vielfältiger Weise Gelegenheit geben, Arme, Alte, Kranke, Notleidende auf vielerlei Weise Barmherzigkeit zu erweisen. Die Frage ist nur, lassen wir unsere Herzen zu tatkräftiger Hilfe bewegen? Ich merke, da muss Gott an mir viel arbeiten. Wir haben den wichtigen Missionsauftrag, der muss ausgeführt werden, das Evangelium allen Menschen zu sagen, das steht außer Frage. Aber es hat auch diesen Aspekt, und den dürfen wir nie vergessen, der dazugehört, dass wir Barmherzigkeit, auf vielerlei Weise Barmherzigkeit erweisen an notleidende Menschen, indem wir so Gottes Liebe weitergeben. Das gehört zusammen. Das ist ganz arg wichtig, dass wir das nie übersehen. Und wir haben jetzt gesehen, Gott fordert uns im Alten und im Neuen Testament dazu auf, Barmherzigkeit zu üben. Ich habe nur zwei Beispiele, aktuelle. Das eine, was mich betroffen gemacht hat, war, wo ich gelesen habe, wie die Christen in Südamerika ganz aktuell unter dieser Corona-Krise leiden. Die meisten dort sind Tagelöhner, das heißt, sie leben von der Hand in den Mund und haben keine Sozialsysteme, die bekommen kein, wie heißt das Geld, was man kriegt, wenn man nicht arbeiten gehen darf. Kurzarbeitergeld, so heißt es genau. Also das bekommen die alle nicht. Und ich habe dann ein CLV-Heft gelesen, dass da wirklich auch aktiv geholfen wird, dass hier in Deutschland Christen gibt, die Geld sammeln und dann ganz gezielt das Geld dort weitergeben, damit den Christen dort geholfen wird, dass sie Suppenküchen machen können, dass sie einfach auch Hilfe leisten können. Das hat mich bewegt und gesagt, wir sind weit weg und doch können wir anderen Christen heute helfen in ihrer Not. Das zweite Beispiel ist eine Gemeinde in Köln, die ihre Gemeinderäume geöffnet hat und dann den Blutopfern, die alles verloren haben, denen buchstäblich ihre ganze Existenz weggeschwommen ist. Sie haben ihre Gemeinderäume aufgemacht, haben Essen gemacht, haben ihnen Kleider gegeben, haben sie ihnen eine warme Dusche gegeben und einfach auch seelsorgerlich und wirklich auch gutes Zeugnis als Christen dort weitergegeben. Einfach zwei Beispiele. Es gibt viel, viel mehr. Nachbarschaftshilfe, Sterbende helfen. Also wir können unendlich viele Möglichkeiten, um Barmherzigkeit zu üben. Und jetzt möchte ich euch fragen, worin denkt ihr, worin kommt Gottes Barmherzigkeit uns Menschen gegenüber am größten zum Ausdruck? Was würdet ihr sagen?
Am Kreuz von Golgatha.
Ja, also die richtige Antwort. Der größte Ausdruck von Gottes Barmherzigkeit besteht darin, dass er unsere Sünden vergibt und dass wir zu seinem ewigen Reich gehören dürfen. Wir haben es heute Morgen auch schon gesungen. Es ist wunderbar. Es gibt nichts Schöneres, nichts Größeres. Im Epheser Kapitel 2 spricht der Paulus davon, wie wir geistlich tot waren. Wie wir Sklaven der Sünde waren und laut Kapitel 2, Vers 3 von Natur Kinder des Zorns waren. Wir haben Gottes Gnade niemals verdient, sondern genau das Gegenteil von Gnade, nämlich Gottes Zorn. Und dann fährt der Paulus fort, indem er sein Lieblingswort benutzt. Dieses Lieblingswort soll einen ganz starken Gegensatz unterstreichen. Aber, heißt sein Lieblingswort, aber, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. Gott ist reich an Barmherzigkeit. Das ist unser Gott. Und auch im Alten Testament strahlt schon Gottes Barmherzigkeit hervor über einem sündigen Volk. Er erwählt und befreit sich ein Volk. Dieses Volk sündigt, versagt, restlos, ist halsstarrig. Und dann offenbart sich Gott an diesem Volk, beziehungsweise er offenbart sich Gott, offenbart sich dem Mose in wunderbarer Weise. Das steht in 2. Mose 34, Vers 6. Der Mose darf Gott kennenlernen auf eine Art und Weise. Er hat ein sündiges Volk zu leiden und Gott sagt zu ihm selber, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Auch das wird in der Bibel immer wieder wiederholt, dass Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Und auch uns gelten diese Verheißungen. Das ist so gewaltig. Gott ist uns gegenüber so auch gnädig und barmherzig, obwohl wir sündig sind und nichts als Gottes Gericht verdient haben. Und wenn Gott so barmherzig mit uns ist, wie barmherzig müssen dann wir mit unseren Mitmenschen sein? Das müssen wir drüber nachdenken. Und Barmherzigkeit kommt in unserem Leben auch zum Ausdruck, wenn wir unseren Mitmenschen ihre Schuld vergeben. Und dabei gibt es auch wieder ein ganz typisches Gleichnis, das uns eigentlich sofort in den Sinn kommen muss, und das ist das Gleichnis von dem unbarmherzigen Knecht in Matthäus 18. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis, nachdem er ihn gefragt hat, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal. Und wahrscheinlich denkt sich der Petrus, eigentlich bin ich doch schon ganz schön großzügig, oder? 7-mal jemand immer wieder für die gleiche Sünde zu vergeben, das müsste schon reichen, oder? Und dann erzählt Jesus, gibt ihm eine Antwort, die ihn wahrscheinlich ganz schön zum Schlucken gebracht hat, wie vielleicht bleibt uns auch die Spucke weg. Er sagt zu ihm, in Matthäus 18, Vers 22, ich sage dir nicht 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Also unbegrenzt oft. Wir müssen unserem Nächsten so oft vergeben, wie er an uns schuldig geworden ist. Jesus erzählt ja dann diese Geschichte von diesem Diener, der seinem Herrn den Betrag von 10.000 Talenten schuldete. Und das sind, wenn man das umrechnet, im heutigen Wert, es gibt vielleicht verschiedene Rechenarten, aber es sind ungefähr 5 Milliarden Euro. 5 Milliarden Euro Schulden hatte er. Eine ungeheure große Schuldenlast. Und der Knecht konnte seine Schuld nicht bezahlen. Und das Unvorstellbare geschieht. Der Herr erlässt ihm diesen riesengroßen Betrag von Schulden. Und dann geht dieser Knecht hin und trifft diesen Mitknecht, der ihm 100 Denare schuldet. Und ein Denar war damals ein Tageslohn von einem Tagelöhner. Und wenn man jetzt nur mal nach heutiger Rechnung 80 Euro am Tag ansetzt, dann wären das die 100 Denare ungefähr 8.000 Euro, die der Mitknecht ihm geschuldet hat. Und der bittet ihn dann um diese Gnadenfrist und er bleibt unnachgiebig hart. Sicher sind 8000 Euro auch nicht wenig Geld, aber wie viel ist das im Vergleich zu 5 Milliarden? Im Grunde ein Klacks. Und die Hauptaussage in diesem Gleichnis besteht darin, dass wir gegenüber Gott diese Milliardenschuldner sind. Es vergeht kein Tag in unserem Leben, an dem wir uns nicht mit Gedanken, Worten und Taten gegenüber dem Herrn versündigen. Schon falsche innere Motive sind Sünde. Wenn ich jetzt nur an den Obdachlosen denke, wie ich mich dem gegenüber mein Herz gestellt habe, das ist Sünde. Und wie oft sind wir gegenüber unseren eigenen Sünden blind, weil wir immer nur auf die Sünden von anderen schauen. Da sind wir Weltmeister, denke ich. Und wir schauen zum Beispiel auf die furchtbaren Sünden in unserer heutigen Gesellschaft. Und die sind ja auch schlimm. Aber auch unsere Ungeduld, unsere Temperamentsausbrüche, die rausplatzen, unsere verletzenden Worte, die wir im Alltag so schnell gegenüber unseren Ehepartner, Kinder oder Mitmenschen haben, sind Sünden vor Gott. Und wir nehmen das so oft nicht wahr. Und das kommt noch dazu, dass die Auswirkungen unserer Sünden, dass sie nicht nur unsere Mitmenschen betreffen. Also es ist ja schon schlimm, wie wir dann unsere Beziehungen gestört sind. Wir sündigen auch gegen die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Und das ist uns oft auch zu wenig bewusst. Wir bleiben nur auf der menschlichen Ebene. Aber es geht darum, dass wir gegen den heiligen Gott sündigen, wenn ich verletzende Worte meiner Frau gegenüber sage. Und so soll es sein bei uns, wie schwer auch die Sünde anderer Menschen uns gegenüber sein mag und wie oft sie auch an uns schuldig geworden sind, vielleicht immer wieder. Wir sollen und müssen ihnen vergeben, weil Gott uns auch unsere unermessliche Schuld vergeben hat. Und wenn wir uns, und das denke ich bei mir auch oft so, dass ich mir nicht tagtäglich bewusst bin, wie barmherzig Gott auch mir gegenüber ist und wie ich dann auch barmherzig sein soll und von Herzen vergeben soll meinem Nächsten. Und das hat auch dieser Knecht in dem Gleichnis ganz offensichtlich vergessen. Und wir vergessen es auch oft. Und für diesen unbarmherzigen Knecht hat es schreckliche Folgen. Ihr könnt es nachlesen. Er landet im Gefängnis und wird gequält. Und was immer das genau bedeutet, aber Jesus warnt uns auch, uns alle, am Ende von dem Gleichnis in Matthäus 18, 35. Er sagt, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht an jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Ich denke, wir müssen auch Warnungen hören. Und es kommt darauf an, dass wir nicht nur irgendwie oberflächlich vergeben, dass wir einfach nur Gras drüber wachsen lassen, um bei nächster Gelegenheit den Spaten zu holen und wieder auszugraben, sondern dass wir von Herzen vergeben, so wie Gott uns vergibt. Und wisst ihr, wie Gott uns vergibt? Ich habe nur einen Vers, aber ich könnte euch mehrere zeigen, aber Jesaja 43, Vers 25, da sagt Gott, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Ist das nicht gewaltig? Wenn Gott mir vergeben hat und nie mehr an meine Sünde denkt und oder nie mehr sagt, hey, komm mal her, weißt du noch, was du damals, wie du damals gesündigt hast? Das wird Gott niemals tun. Niemals. Und wir dürfen uns restlos darauf verlassen, dass Gott nie mehr an eine einzige Sünde, wenn wir sie ihm bekannt haben, vergeben ist, dass er sie wieder jemals wieder rausholen wird. Und ihr kennt es sicher auch, wenn wir jemand anders Vergebung zugesprochen haben, dann bleibt dieser innere Kampf bei uns. Es bleibt ein innerer Kampf, weil die Verletzungen oft tief sind und nicht so schnell weggeht. Aber wir können uns und sollen uns wie Gott dafür entscheiden, dass wir das Unrecht, das uns angetan wurde, nie mehr erwähnen. Dass wir selber bewusst sagen, ich will daran nicht mehr denken. Ich will nicht mehr das hochholen. Ich will es immer, wenn es hochkommen will, gleich wieder diese Gedanken verwerfen. Also ich will es nicht mehr erwähnen, weder mir selber gegenüber, noch jemand anders gegenüber und noch weniger demjenigen gegenüber, der es getan hat. Also ich bin wieder aufs Butterbrot schmiert. Das werde ich nie wieder tun. Die Sünde ist vergeben. Weil Gott es auch bei mir so tut, will ich das auch so tun. Hast du schon mal drüber nachgedacht, in dem Gleichnis, dass der Herr seinem Schuldner diesen riesengroßen Betrag erlassen hat, damit hat sich sein Vermögen auf einen Schlag um 5 Milliarden Euro verringert. Er war bereit, auf 5 Milliarden Euro zu verzichten. Kannst du dir das vorstellen? Das ist doch heftig. Aber wenn wir darüber nachdenken, was Gott unsere Vergebung gekostet hat, dann lässt sich das nicht mit Geldbeträgen ausdrücken. Mit keinem Betrag dieser Welt hätte unsere Schuld bezahlt werden können. Es hat Gott seinen unermesslich hohen Preis gekostet, seinen geliebten Sohn, dass er ihn am Kreuz von Golgatha an unserer Stelle die Strafe hat. Unsere unbezahlbar hohe Schuld hat Jesus am Kreuz für uns bezahlt. Und das muss uns jeden Tag vor Augen sein, wenn wir mit unseren Mitmenschen leben. Was für eine Liebe, was für ein Erbarmen hat Gott uns erwiesen, erweist er uns. Die Strafe liegt auf ihm zu unserem Frieden. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, ist mir immer das Lied durch den Sinn gegangen. Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Wir haben gelernt, barmherzig sein heißt, echtes Mitgefühl für die Not meines Nächsten zu haben, das immer dann auch mit praktischem Handeln, mit Taten verbunden ist. Und hierin sollen wir als Jünger Jesu Gott widerspiegeln, ihn widerspiegeln in unserem Alltag, in unserem alltäglichen Leben, den Kleinigkeiten des Lebens auch. Und vielleicht erkennst du auch, wie schnell du in deinem Alltag unbarmherzig bist deinem nächsten Mitmenschen gegenüber. Ich muss, wie bei diesem Obdachlosen, den ich am Anfang erwähnt habe, immer wieder darüber Buße tun und Gott um Vergebung bitten. Und ich rufe dich auf, ringe auch du im Gebet darum, mehr ein barmherziges Herz zu haben, das echtes Mitgefühl hat, dass es dich antreibt und bewegt, Menschen in Not beizustehen und zu helfen. Lass dir die Augen, lass dir dein Herz öffnen für deinen Nächsten, denk nicht nur an dich selber. Es gibt so viele Arme, Kranke, es gibt Asylanten, es gibt Einsame, es gibt Gefangene, es gibt Sterbende, denen wir Barmherzigkeit erweisen dürfen, dürfen Nachbarschaftshilfe machen, es gibt so viele Möglichkeiten. Geh nicht einfach an der Not vorbei wie der Pharisäer und der Levit. Setz deine Zeit, deine Kraft, dein Geld zum Wohl für andere ein. Das möchte Gott, dass es in unserem Leben immer mehr wird. Ja, und vielleicht gibt es noch einen Menschen in deiner Familie, vielleicht sogar hier in der Gemeinde oder im Bekanntenkreis, den du noch nicht von Herzen vergeben hast. Denk mal drüber nach. Vielleicht gibt es noch jemanden, dem du immer noch die Schuld nachträgst. Vielleicht ist es schon jahrelang her. Vielleicht ist dir auch wirklich übel mitgespielt worden. Aber vergiss nie, wie unendlich deine eigene Sündenschuld gegenüber Gott war und wie er dir in seiner großen Barmherzigkeit alles vergeben hat. Sei barmherzig, wie dein himmlischer Vater mit dir barmherzig war. Und vergib heute diesem Menschen von ganzem Herzen. Ich möchte noch beten. Jetzt stehen wir auch mal dazu auf. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns belehrst in deinem Wort. Herr, dass du uns dein Wesen offenbarst, dass du durch und durch reich an Barmherzigkeit bist und dass wir selber aus dieser Barmherzigkeit Tag für Tag, Stunde für Stunde, jede Sekunde leben. Und Herr, du möchtest auch uns bewegen, dass wir die Not des anderen sehen und nicht vorbeigehen, dass wir selbstloser werden, dass wir mehr auch daran denken, wie du uns gebrauchen willst, um ein Zeugnis zu sein für dich in dieser Welt, wie barmherzig du bist, auch zu Menschen, die von dir nichts wissen wollen. Hab du Dank. Dank auch für die größte Barmherzigkeit der Sündenvergebung. Und Herr, dass wir zu dir kommen dürfen, jeden Tag, wir uns beschmutzen in unserem Alltag und du uns reinigst und nie mehr an unsere Sünde denkst. Und so wollen wir lernen, Menschen zu sein, die gerne vergeben von Herzen, weil du uns vergeben hast. Segne unseren Alltag, geh du mit und lass dein Wort in unserem Herzen wirken, dass wir dir immer ähnlicher werden, Herr Jesus. Amen.
Amen.
Dem Herrn befohlen, gesegneten Sonntag.